Heute ist Marco Grother bei mir zu Gast. Er ist Mitglied der Kinderbuchmanufaktur und war auch Teilnehmer meines letzten Self-Publishing-Kurses. Und ich habe die Folge einfach sich ein eigenes Universum bauen genannt, weil Marco einfach angefangen beim Self-Publishing eines Buches vor fast 15 Jahren angefangen hat, sich ein ganzes Universum rund um das Thema Self-Publishing und die Geschichten seiner Bücher aufzubauen. Eine wirklich hörenswerte, spannende Folge, die dich mit Sicherheit animieren wird, deinen eigenen Weg zu gehen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Ich habe heute Marco Grother zu Gast und ich freue mich ganz besonders, weil Marco ein Mitglied der Kinderbuchmanufaktur ist und 2022 Teilnehmer meines Self-Publishing-Kurses Kinderbuchtraum. Marco hat aber noch viel mehr Erfahrung und schon jahrelange Erfahrung mit der Zielgruppe Kinder und Jugendliche. Er hat als Jugendarbeiter in Zeltlagern gerne Gruselgeschichten erzählt, am Lagerfeuer, so wie man sich es vorstellt. Also ich habe da immer so innere Bilder vor mir. Und daraus sind tatsächlich seine ersten Kinderbücher entstanden. Er war Chefredakteur einer Kinderzeitschrift, studierte Journalismus und arbeitete als Redakteur bei einem Radiosender. In dieser Zeit sind seine ersten Verlagsbücher entstanden und heute ist es tatsächlich so, dass er vorwiegend als Kinderbuchautor und freier Journalist tätig ist und auch Leiter einer Gemeinde- und Schulbibliothek ist, wo er natürlich diesen direkten Kontakt zu seiner Zielgruppe hat. Marco lebt mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen bei Winterthur in der Schweiz, ist also auch Vater und hat auch die Zielgruppe sozusagen zu Hause, wahrscheinlich auch kleine Testleser. Und ja, ich wünsche mir seit Monaten und Jahren, glaube ich, mittlerweile, dass Marco bei mir im Podcast ist. Ich habe das ewig lang mit mir herum und jetzt habe ich ihn endlich gefragt und freue mich total, dass er da ist. Herzlich willkommen, Marco.
Ja, danke schön. Schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich.
Ich würde sagen, wir steigen ganz direkt in das Thema ein. Und ich frage dich erst einmal so, wie ist denn überhaupt dein erster Self-Publishing-Titel entstanden? Wie kam das?
Also der ganz erste, das war 2006, da war Self-Publishing noch ganz böse.
Ja, boah, das ist lange her,
hatte wirklich einen sehr schlechten Ruf damals, sodass alle Autoren, Autorinnen, die keinen Verlag finden, machen Self-Publishing. Und bei mir war es so, dass die Motivation kam von einem Vertretungslehrer aus, den ich hatte, der mir immer große Komplimente machte bei der Schreibpraxis, die er einführte. Da mussten wir sehr viel schreiben immer. Und irgendwie kam dann, ich war Betreuer in einer Jungschar und das spielte so alles mit. Und dann dachte ich einfach, wenn ich was schreibe mal, dann wären es Abenteuer, die ich in der Jungschar erlebt habe, mit diesen Kindern eben. Und dass die dann auch sozusagen die Hauptfiguren sind. Und ich war ein großer Fan von den wilden Kerlen und liebte so diesen Style irgendwie und das passte alles. Und da ist es ja, dass es eine echte Fußballmannschaft ist. Und ich dachte dann, wenn man das mit einer Fußballmannschaft kann, kann man das auch mit einer Jungschar machen. Mhm. Ja, und so entstand das dann. Und irgendwie habe ich gar nicht daran gedacht, das irgendwie an Verlage zu schicken, weil ich sowieso gedacht habe, ich wusste damals nicht, wie man ein Buch schreibt. Ich habe einfach so geschrieben, wie ich es in der Schule geschrieben habe. Und habe dann erfahren, dass diese Möglichkeit gibt, selbst zu veröffentlichen und habe das da einfach mal gemacht. Und nicht mit Absicht, irgendwie in den Buchhandel zu kommen, sondern das war damals wirklich so für diese Jungschar-Welt sozusagen.
Ja, das ist, das finde ich nämlich bei dir wirklich so super, dass du wirklich von Anfang an diesen extremen Fokus darauf hattest, wer das dann lesen soll. Also das ist ja oft so, beginnt man mit einer Idee und sagt, okay, wen könnte das interessieren? Aber bei dir ist es ja echt so aus dieser ganzen, wirklich aus der Arbeit mit den Kindern entstanden. Genau. Was würdest du denn sagen, weil du gesagt hast, du hast damals noch gar keine Ahnung gehabt, wie man ein Buch schreibt, jetzt sind ein paar Jahre vergangen, seit
genau.
15 mittlerweile oder so. Also über die Jahre, was du alles gelernt hast, was ist denn das besonders, man kann es von beiden Seiten sehen, herausfordernde oder spannende, wenn man für Kinder bzw. Jugendliche schreibt?
ich glaube, für mich ist es spannend, also ich finde es total wichtig, dass man immer auf Augenhöhe von den Kindern ist, dass man ihre Lebenswelt versteht, ihre Probleme versteht und einfach auch ihren Alltag versteht, wissen, was für Themen sind gerade aktuell, und das ändert ja auch sehr schnell, auch mit der digitalen Welt natürlich. Und ich finde das einfach spannend. Ich finde gerade so die Phase, so diese Vorpubertät, aber auch Pubertät, finde ich eine ganz spannende Phase, weil da die Kinder anfangen, so ihre eigene Identität zu entwickeln. Und das finde ich einen ganz spannenden Prozess. Das habe ich auch in der Jugendarbeit, fand ich das immer hochspannend, wenn man da so Kinder hat und plötzlich werden sie zu Teenagern und dann jungen Erwachsenen und so dieser Prozess. Und das spielt auch in meinen Geschichten immer eine sehr große Rolle. Und ja, da kann ich natürlich auch viel Erfahrung platzieren. Ich meine, schlussendlich Probleme, die auftauchen, sind heute immer noch dieselben wie damals. Einfach haben sie sich vielleicht ein bisschen verändert. Und deshalb, ja, ist es, glaube ich, das, was ich total spannend finde. Und das dann in Geschichten zu verpacken, ob es jetzt mit Fantasy-Elementen sind oder eine realistische Geschichte, spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Aber so das ist das, was ich total spannend finde.
Jetzt muss ich da gleich einhaken, weil ich das ja, also ich meine, ich habe ja nicht so viel also gar keinen Hintergrund, außer dass ich Mutter bin sozusagen mit Kindern. Und wie, also dieses Thema von eben die eigene Identität entwickeln, ja, also zwei Dinge, wie macht man das als Erwachsener, wie führt man da sozusagen Jugendliche durch, ja, oder wie, was kann man da als Erwachsener beitragen, um Jugendliche da sozusagen eine Orientierung zu geben oder so, oder macht man das überhaupt, oder, und beziehungsweise wie setzt du das in deinen Büchern um, wie sprichst du das an, oder wie merkt man, dass dieses Thema aufgegriffen wird? Finde ich super spannend.
Ja, ist noch schwierig zu beantworten, also in der Jugendarbeit war mein Ansatz war immer, ich möchte beziehungsorientierte Jugendarbeit machen. Das heißt, dass man wirklich so eine Beziehung aufbaut mit den Kindern und Jugendlichen. Und ich war nicht der Jugendarbeiter, der einfach irgendwelche Angebote gemacht hat, sondern ich habe sie gefragt, was wollt ihr denn? Und aus dem habe ich dann versucht, das Bestmöglichste irgendwie für sie zu erschaffen, sozusagen. Also gerade in Bezug auf Freizeitgestaltung. Und dann kommt man auch immer wieder ins Gespräch. Und ich glaube so, ich habe ein wirklich ehrliches Interesse daran. Also es ist nicht irgendwie so, ja, das ist jetzt mein Job und irgendwie so, sondern das ist für mich so, ja, eine Herzensangelegenheit. Und ich habe auch gemerkt, dass dann war irgendwie so eine Abendveranstaltung, und das Wichtigste war aber dann eigentlich die Heimfahrt, wenn ich ein paar von diesen Teenagern nach Hause gebracht habe mit dem Auto, weil da dann die guten Gespräche entstanden sind. Und das war für mich fast wichtiger als die Abendveranstaltung selbst. Und da nimmt man natürlich extrem viel mit und kann dann auch darauf eingehen. Und ich merkte natürlich, ich hatte eine super Rolle, weil ich war keine Lehrperson. Ich musste denen eigentlich nichts beibringen, was sie irgendwie dann in einer Prüfung wissen müssen oder so. War auch keine erziehungsberechtigte Person sozusagen, sondern ich war einfach da. Und die kamen dann auch mit Problemen zu mir, oder wenn sie irgendwie zu viel in der Freizeit hatten und nicht wissen, was sie jetzt streichen wollen, da habe ich versucht, sie, ja, ihnen zu helfen. Was könnte man jetzt streichen oder die Freizeit gestalten und so weiter. Und aus all diesen Dingen sind dann halt so diese Hintergründe für die Geschichten entstanden. Also das ist nicht, das kam irgendwie so natürlich. Es ist noch schwierig irgendwie, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, einfach durch Gespräche.
Ja, also das Auto ist natürlich ein Klassiker, ist mir jetzt auch gefallen, ja, finde ich super. Aber ich glaube, das Schöne oder das wirklich Treffende ist wahrscheinlich eben, ich glaube, man muss ausnutzen, so wie du gesagt hast, dass man, ausnutzen unter Anführungszeichen, dass man weder Elternteil noch irgendwie Lehrer oder so ist. Ja. Und man sozusagen eine ganz freie Beziehung zu den Kindern und Teenagern haben kann. Ja. Also dass man eben nicht in so einer unter Anführungszeichen Autoritätsfunktion ist. Ich glaube, das ist ein Riesenvorteil und ich glaube, das kann man sich auch so ein bisschen hernehmen, eben als Autor oder Autorin zu sagen, man sollte das ausnutzen, dass es diese Erziehungsmaßnahmen nicht geben muss. Ne?
Also. Genau, genau. Ja, und das Verbinden, also gerade so Ferienwochen oder Zeltlager, das verbindet einfach auch sehr stark. Also ich merke, wenn man in der Schule ist und es darauf ankommt, was für Klamotten man trägt, im Zeltlager ist einfach alles dreckig und verschwitzt.
Das sieht man.
Und da ist man ganz anders gemeinsam unterwegs. Und das schweißt halt auch zusammen und man gewinnt Vertrauen. Und ja, das war immer so, das waren so intensive Zeiten, so ganz wirklich im vollsten positiven Sinne, dass das einfach zusammenschweißt und die Beziehung stärkt. Und das war sehr schön, ja.
Cool, sehr cool. Ist eine tolle Ausgangslage natürlich, ja. Und wenn ich jetzt sozusagen den anderen Bezug herstelle über die Zeit und so, also das eine war sozusagen Schreiben für Kinder und Jugendliche, was hast du da dazu gelernt? Das andere ist natürlich, was hat sich seitdem im Self-Publishing getan? Also wenn du jetzt an deinen ersten Titel denkst versus also die ganzen Jahre Erfahrung, die du schon hast, zum einen, was empfindest du, was hat sich da in diesem Zeitraum getan? Fangen wir mal damit an, in puncto Self-Publishing.
Ich habe damals mein erstes Buch bei BOD gemacht und jetzt die neuesten Bücher auch wieder bei BOD. Von dem her läuft das noch ziemlich ähnlich wie damals, also dass man die Daten hochladen muss und so weiter, auch diese Serviceleistungen, die man hat, dass man eine Messepräsenz hat oder irgendwie Werbematerialien oder ein Lektorat oder irgendwie so dazu buchen kann. Das ist immer noch eigentlich ganz ähnlich wie früher. Was ich einfach merke, ist die ganze Vermarktung über Social Media vor allem, diese ganze E-Book-Szene, sage ich jetzt mal, die zwar im Kinderbuchbereich nicht so eine große Rolle spielt, aber gerade wenn man irgendwie Liebesromane oder sowas schreibt, ist das natürlich sehr wichtig. Und die ganze Präsenz auch von Self-Publishing, das ist schon viel stärker heute als damals. Ja, auch was für Möglichkeiten es gibt zur Vermarktung, die ganzen Leserunden, die man auch machen kann oder eben auch präsent sein auf Buchmessen von Anbietern, die das speziell anbieten, dass man auch eine Signierstunde machen kann oder eine Lesung und so weiter. Da gibt es schon sehr, sehr viele Möglichkeiten und das war damals bei weitem noch nicht so wie heute.
Nein, das war verhältnismäßig Steinzeit.
Ja, wirklich.
Kann ich mir gut vorstellen. Wieso hast du dich denn dann entschieden, nochmal einen Kurs zu machen? Also in dem Fall den Kurs bei mir, was mich natürlich sehr freut. Aber grundsätzlich, wieso hast du dann nach so vielen Jahren, wo du dann ja diese ersten Self-Publishing-Bücher hattest und dann nochmal angefangen hast, das weiß ich, wie kam es, dass du gesagt hast, so, jetzt mag ich dann noch investieren hinein?
Ja, eigentlich wollte ich ja gar nicht mehr ins Self-Publishing zurück. Ich war dann so auf dem Verlagsweg irgendwie und habe dann auch meine ersten Verlagsbücher bei so kleineren, mittelgroßen Verlagen gehabt. Und dann kam aber Corona. Und für mich war es dann Anlass, auch aufgrund eines Coachings, das ich hatte, dass das Self-Publishing doch wieder ein Weg sein könnte, weil es mir einfach darum geht, Geschichten zu erzählen und ich nicht immer jahrelang warten möchte, bis ich irgendwie diese Geschichte irgendwo platzieren kann. Und ich einfach auch sehr kreativ bin, in wie ich die Bücher mache. Und ich habe dann aber gemerkt, wenn ich ins Self-Publishing zurückkehren möchte, eben da hat sich so viel getan, ich habe mir da wie so eine Anleitung gewünscht irgendwie, dass ich so bei der Hand genommen werde und einfach mal sehe, wie bringt man da so ein bisschen Struktur rein, weil das hatte ich damals gar nicht. Ich habe einfach gemacht, das hätte ich dieses Mal auch wieder so machen können, aber irgendwie überzeugte mich dann der Kurs, in dem ich mir so erhoffte, da so eine Struktur zu finden und eben auch Möglichkeiten, jetzt nicht nur über so Print-on-Demand-Anbieter, sondern was ist, wenn man zum Beispiel selbst eine Auflage druckt und so weiter, weil da hatte ich bisher keine Ahnung. Und das hat der Kurs sehr gut abgedeckt, sodass ich mich da informieren konnte und jetzt so mir ein Leitfaden durch das Ganze anschaffen konnte, sozusagen.
Jetzt weiß ich natürlich, dass da so ein bisschen was draus entstanden ist.
Genau.
Magst du uns ein bisschen was darüber verraten? Was, das war ja mehr als nur einfach ein neues Buch. Ja? Da ist ja ein ganzer Prozess sozusagen in die Gänge gekommen. Magst du da ein bisschen was davon erzählen?
Meinst du jetzt das neue Projekt oder die Moosburger?
Ich habe jetzt ans neue Projekt gedacht, aber du kannst natürlich erzählen, was das ursprüngliche, also quasi der Grund war und woran du gearbeitet hast. Also gerne beides, wirklich.
Okay. Also bei den Moosburgern ist es ja so, das ist im Prinzip, dass ich diese Reihe jetzt abgeschlossen habe, die ich damals 2006 angefangen habe, mit neuen Figuren und quasi auch 15 Jahre später spielt diese Geschichte. Und es geht darum, so diese Geheimnisse von damals aufzudecken. Und das habe ich halt mit echten Leuten gemacht, mit Darstellern, mit denen ich auch einen Buchtrailer gemacht habe und die eben auch die Figuren spielen. Und das ist so die letzte Generation von den Jungschälern, die ich noch kenne, die jetzt da die Figuren spielen. Und das kam nur schon mal anders daher, als sonst irgendwie Kinderbücher erscheinen. Also die Illustrationen waren auch mit echten Personen oder sind mit echten Personen. Und das hat natürlich dann auch für Aufmerksamkeit gesorgt. Und für mich war dann wie, ich glaube, ich bin mit meinen Geschichten immer relativ nah an den Verlagsthemen dran. Und das ist ja im Self-Publishing nicht unbedingt optimal, weil man da nicht so eine Nische hat irgendwie. Also wenn man irgendwie ein Thema hat und die Bücher zu diesem Thema rausbringt, dann hat man so eine Nische. Und das hat mir immer so ein bisschen Sorgen bereitet, weil ich dann so gedacht habe, ja, jetzt habe ich die Moosburger, da ist alles wunderbar. Ich habe Fotos von Szenen, ich habe den Trailer, ich kann da Making-ofs alles auf Social Media posten. Aber was ist danach? Und irgendwie, ja, war das dann auch so ein Prozess im Self-Publishing-Kurs, dass ich gedacht habe, eigentlich liegen mir die Lesemuffel am Herzen, weil ich selbst ein Lesemuffel war. Ich habe als Kind gar nicht gerne gelesen. Das war für mich wirklich eine Qual. Immer wenn wir für die Schule was lesen mussten, ich hatte so lange daran und überhaupt keine Motivation.
Das ist so lustig, weil das ja bei mir ganz genauso ist. Ich habe das ich feiere das total. Erzähl weiter.
Ja, das ist wirklich so. Und ich habe mir dann überlegt, bei mir war es Harry Potter, der dann, das war so die Kehrtwende sozusagen. Und ich habe mir dann überlegt, wie kann ich ein Buch gestalten, das ich früher gerne gelesen hätte. Und ich habe gemerkt, dass Verlage zum Beispiel sehr selten Kurzgeschichten veröffentlichen. Und wenn, dann sind es Geschichten für leseschwache Jugendliche, also wo der Wortschatz einfacher ist oder die Schrift noch größer oder was auch immer. Und ich als Jugendlicher war nicht leseschwach. Ich konnte gut lesen, ich war einfach lesefaul. Ich habe es nicht gerne gemacht, aber ich war nicht schlecht in der Sprache oder so. Und diese Bücher fehlen eigentlich sozusagen. Und da kam mir die Idee, dass man eigentlich kurze Geschichten machen könnte, und zwar nicht irgendwie eben wie für Leseschwache, sondern einfach kurze Geschichten, spannende Geschichten, die vielleicht zum Lesen motivieren, weil man da schneller ein Erfolgserlebnis hat. Wenn man da noch kurze Kapitel macht, hat man auch noch schneller Erfolgserlebnisse. Und da kam so die Idee, dass ich das so ein bisschen, dass ich da in diese Richtung gehen möchte, dass ich eigentlich das Self-Publishing nutze, um kurze Geschichten zu veröffentlichen, und da voll eigentlich auf dieses Zielpublikum gehe.
So, das möchte ich jetzt schon nochmal betonen, weil das einfach was ich total als Riesenvorteil vom Self-Publishing sehe, ist nämlich eben, dass du sagst, ich habe eine Leidenschaft oder eine Leidenschaft für also ich meine, für Lesemuffel, das jetzt, klingt jetzt komisch, aber im Sinne von, ich habe da was, ein Thema, das mich wirklich motiviert, ein Thema, das mir am Herzen liegt und so weiter. Und auf dieses Thema kann ich dann einfach eingehen, so wie ich mir das vorstelle, mit allem, was man halt im Hintergrund schon hat. Also in dem Fall wirklich bei dir ganz viel Expertise eben mit der Zielgruppe und aber auch also mit dem Schreiben und so. Das ist das, was ich halt so wirklich feiere am Self-Publishing, ist, dass man sagt, okay, ich habe so mein Ding, das ich vorantreiben will, das Thema, das ich irgendwie in die Welt hinaustragen will, was auch immer. Und ich möchte nicht darauf warten, dass irgendwer sagt, ja, lass uns das doch machen. Oder dass ich justement den Verlag finde, der jetzt gerade sich überlegt, sowas zu machen. Sondern das dann auch wirklich direkt selbst umzusetzen. Jetzt ist ja etwas, also was bei dir heraussticht und was du ja jetzt schon auch erwähnt hast, ist natürlich dieser, ich sage mal, zwei Besonderheiten. Das eine sind so diese Reihenlogik, ja, also dass du immer so ein bisschen in Reihen denkst, und das andere ist dieser multimediale, crossmediale Ansatz, den du hast. Und ich würde jetzt gerne erstmal auf das erste eingehen, also auf die Reihen, weil ich finde ja einfach schon alleinig die Idee, so großartig zu sagen, ich mache was, was bei den Moosburgern, was 15 Jahre später spielt und tatsächlich nochmal einen Bezug herstellt zu den ersten Büchern, die du gemacht hast. Was findest du grundsätzlich an Reihen so spannend oder was reizt dich daran oder wieso bist du überhaupt auf die Idee gekommen, so eine Reihe zu machen?
Ich bin mir gewohnt, Reihen zu schreiben oder besser gesagt, in Reihen zu erzählen. Und das kommt, glaube ich, auch so ein bisschen aus der Jungscha-Zeit, weil da habe ich ja immer eben sehr gerne Gruselgeschichten am Lagerfeuer erzählt. Und das war natürlich nicht nur eine Gruselgeschichte, sondern wenn man ein Zeltlager hat, dann war es fast jeden Abend eine Gruselgeschichte. Und das war relativ spontan dann, so ein bisschen Freestyle-mäßig. Aber auch generell, Jungscha war immer ein Thema. Also wir hatten so ein Halbjahresthema. Das konnte zum Beispiel sein Agent oder irgendwie sowas. Und dann stand eigentlich jeder Nachmittag, wollte ich immer eine Geschichte erzählen. Also dass man die Geländespiele und die man macht, dass die in einer Geschichte eingebettet sind. Und dass man eigentlich ein halbes Jahr lang dieses Thema hat und jeden Nachmittag geht es weiter sozusagen. Und dass das aber so verständlich ist, dass auch Kinder, die an einem Nachmittag fehlen, am nächsten Tag, Nachmittag wieder mitkommen und nicht zu kurz was verpasst haben. Und das ist so diese Fortsetzungsgeschichten eigentlich. Und ich hatte das auch, als ich Chefredakteur der Kinderzeitschrift war, da hatte ich auch eine eigene Fortsetzungsgeschichte. Es war so eine Internatsgeschichte mit Abenteuer, die in einem Internat so spielen. Und ich habe das geliebt, weil das wurde dann auch illustriert und wirklich so in jeder Zeitschrift ging es weiter. Und die Folge in sich war immer so ein bisschen abgeschlossen, aber trotzdem ging es dann weiter. Und das liebte ich einfach irgendwie. Und als ich angefangen habe zu lesen dann, habe ich auch Kinderbücher gelesen, obwohl ich da schon älter war. Aber ich hatte da so wie Nachholbedarf irgendwie. Und ich kannte aber alle Figuren. Zum Beispiel, ich habe sehr gerne die Bücher von Thomas Prezina dann gelesen, was ja auch Reihen sind, irgendwie Band 67 und so weiter.
Ja, ich wollte sagen, Endlos, ja, Knickerbockerbande und so.
Genau, Knickerbockerbande und Ein Fall für dich und das Tiger-Team und so weiter. Und das fand ich immer sehr cool. Und ich kannte das ja auch aus dem Fernsehen, weil ich habe Thomas Prezina kannte ich aus dem Fernsehen mit Tom Turbo und Forscher Express und so weiter.
Für alle, die jetzt zuhören, das ist Österreichs Kinderfernsehen. Genau. Falls ihr das nicht kennt, ist das jetzt nicht wahrscheinlich verwunderlich.
Für jüngere Zuschauer, ich fühle mich alt. Aber das hat mich total inspiriert, weil für mich war das auch so wie Jungscha am Fernsehen sozusagen, weil es gab Rätsel, man musste sich die Buchstaben merken. Das könnte eigentlich auch so ein Geländespiel sein, wo man die Buchstaben sich irgendwie verdient und so weiter. Und das wollte ich immer machen. Und da merkte ich, da brannte ich dafür irgendwie. Und deshalb war es einfach, glaube ich, auch so aus der Natur heraus, dass ich angefangen habe, reinzuschreiben, dass ich da nicht einfach nur ein Buch mache, sondern ja, das so weitererzähle. Und ich glaube, auch vermarktungstechnisch ist es sinnvoll, Reihen zu gestalten, weil ich jetzt auch bei den Moosburgern merke, Band 2 befeuert Band 1. Also Da wird wieder, wird Band 1 wieder verkauft, wenn der zweite Teil draußen ist. Und was ich sogar auch gemerkt habe, ist mein erstes Verlagsbuch Cash Hunters, das auch so ein bisschen in diesem Kosmos spielt von den Moosburgern. Sogar das wurde wieder befeuert. Also das ist cool irgendwie, dass da, ja, dass man da die Leute auch mitnehmen kann in diese Welt. Und meistens ist es ja so, wenn den Leserinnen und Lesern die Welt gefällt, dann will man ja mehr haben. Und für mich ist es wichtig, auch den Ausstieg zu finden, dass ich das nicht endlos mache und einfach sage, ja, jetzt ziehen wir das noch weiter, sondern wenn ich merke, da habe ich eigentlich alles erzählt im Moment, dass ich dann auch eine Reihe wieder abschließen kann.
Man kann ja dann wieder 15 Jahre später.
Man kann dann wieder Das ist auch das Schöne, dass man eigentlich sein eigenes Universum baut. Und ja, das finde ich total cool, einfach so, wenn es so zusammenhängend ist irgendwie.
Ja, ich finde das wirklich groß. Also dieses so, jetzt machen wir einfach weiter, es sind 15 Jahre vergangen. Vielleicht also genau dazu noch, bevor wir auch zu dem anderen Thema kommen, das super präsent ist und wo dann eben auch sich die Figuren bei dir ja wirklich lebendige Figuren sind. Wie hast du das denn gemacht? Also welche Figuren hast du denn jetzt Moosburger 1? Wie hast du diesen 15 Jahre Brücke zu den neuen Moosburgern denn geschlagen? Wie hast du das genau umgesetzt?
Also es ist ja so, dass die Moosburger, die Ur-Moosburger von damals, das sind heute alles Erwachsene. die einen sind auch Taufpatinnen von meinen Kindern und so. Also das ist auch schön, wie das weitergeht irgendwie. Oder auch gute Freunde mittlerweile oder immer noch sozusagen. Also es war klar, da müssen neue Figuren her, weil ich kann da nicht mit Erwachsenen irgendwie ein Kinderabenteuer erzählen. Und ich habe dann wirklich früh geschaut, wer käme überhaupt in Frage und wen kenne ich noch. Und die erste Figur, die ich wirklich gerade im Kopf hatte, war der Ben. Für die Moosburger kennen, die Figur von Ben. Den hatte ich als er 9 Jahre alt war, kennengelernt in einem Lager. Und den hatte ich damals auch schon in diese Fortsetzungsgeschichte mal reingenommen, die ich für die Kinderzeitschrift hatte. Und eigentlich hätte ich ihn damals gerne schon für die Cash Hunters gehabt. Da war er aber noch zu jung im Vergleich zu den anderen Figuren, die da waren. Und deswegen war jetzt fast schon ein bisschen zu alt, aber es waren alle relativ schon älter. Die Ältesten werden jetzt dann 18 Jahre alt, also es ist wirklich so.
Ach, noch so.
Letzte Rille irgendwie. Aber da war für mich klar, gleich mal anfragen und ja, da waren alle gleich dabei. Und es ist wirklich so die letzte Generation von diesen Kindern, die ich wirklich noch kenne, also eben mittlerweile Jugendlichen, Teenagern. Ja, und da freut es mich, dass ich quasi diese Geschichte mit 4 neuen Gesichtern weitererzählen konnte.
Ja, also jetzt vielleicht für die es noch nicht so, also das sind ja reelle eben Personen, die du da sozusagen in deine Geschichten aufnimmst. Und du hast das ja sehr wohl sehr gut ausgenutzt, sag ich mal, dass das reelle Personen sind. Was hast du denn da gemacht? Also jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, crossmedialer und multimedialer Ansatz und so. Vielleicht magst du mal grundsätzlich erzählen, was du denn so alles rundherum machst oder wo diese echten Personen, diese echten Figuren sozusagen, wie du die einfließen lässt, auf welche Art und Weise und was du da alles rundherum machst. Ja, eben, du hattest ja schon erwähnt, es ist nicht illustriert, sondern mit Fotos und so. Vielleicht magst du da mal ansetzen beim Buch selbst und dann, was du sonst noch so machst.
Es ist eigentlich auch nicht neu, was ich gemacht habe, sondern die Ur-Moosburger Bücher sozusagen, die waren auch schon so. Einfach hat sich da über die Jahre auch sehr viel entwickelt, wie es beim Self-Publishing auch ist. Aber so bei den ersten Geschichten, da gab es die Figuren auch in Wirklichkeit. Also es waren damals wirklich die Jungscherler, wo ich dann gefragt habe, wollt ihr mit mir gemeinsam eine Geschichte erzählen, also wollt ihr ein Buch vorkommen sozusagen. Das klärte ich dann natürlich auch mit den Eltern und allen Beteiligten ab sozusagen. Und damals war es einfach so, dass wir Fotos aus unseren Zeltlagern und so, dass die hinten im Buch waren, dass man gemerkt hat, worauf basieren diese Abenteuer sozusagen. Die haben wir in echt erlebt. Und jetzt so ein paar Jahre später waren natürlich die Möglichkeiten ganz anders. Und ich hatte einen Freund, der mit mir beim Radio zusammengearbeitet hat und der sich jetzt eher so aufs Filmemachen spezialisiert hat. Der hat dann eine Ausbildung gemacht und arbeitet jetzt auch so vor allem im Bereich Werbefilm. Und den habe ich dann angefragt, einfach mal so mit der Idee, was wäre, wenn wir jetzt da so einen Trailer drehen würden und vielleicht noch Fotos machen könnten, die dann auch im Buch vorkommen könnten. Und das war erstmal so eine nette Idee und dann haben wir gemeinsam ausgetauscht und gemerkt, dass das gar nicht so unrealistisch ist. Und wie gesagt, ich habe dann diese vier Leute angefragt und zuerst war das überhaupt nicht so geplant mit Trailer und allem, aber das wurde dann immer größer und
Klassiker.
Ja, und dann war wirklich schlussendlich die Idee da, dass ich eigentlich mit diesen vier Personen einen Trailer drehen möchte, mit einem professionellen Filmemacher. Und dass wir eben die Fotos, die er dann auch macht von jeder Szene, dass wir die ins Buch nehmen. Und gemeinsam mit der Grafikerin haben wir uns dann abend entschieden, dass wir trotzdem so eine Illustration draus machen mit so Wasserfarben und ja, da so ein bisschen einen Filter draufsetzen und so weiter. Und deswegen ist das auch nochmal anders, als wenn da jetzt einfach Fotos drin sind. Und so gab es dann schlussendlich das Ganze, das da einfach so entstand irgendwie.
Und jetzt, also jetzt hast du ja dieses Invest quasi eher gemacht in die Fotografie und so weiter und so fort, also die Personen da einzuladen, Fotos zu machen und so weiter und so fort. Jetzt hast du das aber optimal genutzt, muss man sagen. Ja, also jetzt hast du so ungefähr alles, was einem so einfallen könnte. Dafür nutzt du es natürlich. Zum Beispiel auf Social Media setzt du das natürlich nicht viel ein. Was finde ich deinem Account wirklich? Also ich kann das nur jedem empfehlen. Das wird verlinkt bei der Podcast-Folge natürlich, der Instagram-Account von Marco. Muss man unbedingt draufschauen, weil das hat so eine ganz eigene Stimmung und einen ganz eigenen Look, was ein Riesenvorteil ist, finde ich auch. Und du hast aber eben auch diese Trailer-Drehs gemacht, ja? Also für alle, die vielleicht Lust haben, da gibt es auch einen Blogbeitrag, glaube ich, haben wir gemacht auf unserem Blog zu dem Thema. Aber vielleicht kannst du erzählen, weil ich glaube, das machen ja wirklich nicht viele. Wie kann man sich so einen Trailer-Dreh vorstellen, beziehungsweise was ist überhaupt so ein Trailer, so ein Buchtrailer?
Ja, also Buchtrailer gibt es ja ganz verschiedene. Also viel ist ja mit Text irgendwie oder dann irgendwie so Stockbildern oder Stockvideos, die man hat. Das ist, glaube ich, so der weitverbreiteste oder die weitverbreitendste Möglichkeit. Und das ist natürlich schon Luxus hier. Eben, das eigentlich kann man sich vorstellen wie so ein echtes Filmset. Und ich merkte auch, das ist so ein Kindheitstraum von mir. Zuerst wollte ich immer Schauspieler werden und später wollte ich dann selbst irgendwie Filmemacher werden und habe dann aber gemerkt, dass man da irgendwie eine Filmschule machen muss und sehr viel Glück auch braucht, dass der eigene Stoff irgendwie verfilmt wird. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich halt Bücher, da kann ich das selbst entscheiden. Und so hatte ich natürlich die Möglichkeit, da auch trotzdem noch so irgendwie im Filmbereich was zu machen, auch wenn es nur, sage ich jetzt in Anführungszeichen, Buchtrailer ist. Aber das kann man im Prinzip, ist die Machart genau dieselbe wie bei einem Kinofilm, nur ist die Technik ein bisschen kleiner und von den Leuten her bedeutend weniger. Und das Gute ist auch, wir haben keine Texte. Also erstens mal dachte ich, sind alles Schweizer. Man merkt es auch bei mir beim Sprechen. Das würde komisch klingen, wenn man es nicht auf Schweizerdeutsch macht. Deswegen haben wir keine Texte. Das heißt, man braucht schon mal nicht noch irgendwelche Tonverkabelungen oder so. Ja, und vom Vorgehen her ist es so, ich habe dann aus den Szenen, die in Frage kommen oder die ich auch illustriert haben wollte, und im Trailer haben wollte, habe ich dann so ein kleines Drehbuch geschrieben, mit Szenen beschrieben und so weiter, damit auch die Darstellerinnen und Darsteller wissen, was muss ich überhaupt spielen. Und der Filmemacher auch weiß, was kommt da überhaupt. Und habe dann aber dem Filmemacher auch sehr viel Raum gelassen, dass er so seine eigene Kreativität reinbringen kann. Und wir gingen dann die Schauplätze anschauen und überlegen uns da schon, was kommt irgendwie in Frage und so weiter. Ja, und dann am Drehtag selbst dreht man diese Szenen, meistens ein paar Mal, auch wenn man keinen Text hat, und nimmt dann so die besten Aufnahmen. Und mittlerweile sind wir auch so, dass wir sagen, diese Szene hätte ich gerne illustriert, muss aber nicht im Trailer vorkommen, da brauchen wir nur Fotos. Weil es ist dann auch immer so, wir haben zwei Drehtage jeweils und die sind vollgestopft, also es ist wirklich von der Zeit her relativ knapp jeweils.
Ja, also ich höre definitiv raus, gut vorher überlegen und planen, was man braucht und wie man es gerne hätte und so, damit da alles, damit man die Kapazitäten optimal sozusagen ausnutzen kann. Und das andere, was ich ja super spannend finde, ja, also ich habe das noch nie realisiert, dass es da keinen Text gibt. Ich habe mir ja die Trailer schon öfter angeschaut, das ist mir noch nie aufgefallen, dass es da gar keinen Text gibt. Aber das ist ja also wirklich super, weil es kommt wirklich durch die Stimmung schon einfach alles rüber. Aber das stelle ich mir natürlich auch wahnsinnig schwierig vor, nur Stimmung zu transportieren. Und das andere ist natürlich sehr witzig, dass ausgerechnet etwas, was nur in Text verfasst wird, beworben wird mit einem Trailer ohne Text.
Ja, ist so. Also,
großartig auch, dass du natürlich da eine weitere Leidenschaft mit reinnehmen konntest, ja. Auch da eben diese Freiheiten hast du voll ausgenutzt sozusagen. Was ist sozusagen auch deine Vision also für die Zukunft? Also das hast du ja jetzt für die Moosburger eben gemacht. Ihr habt jetzt einen Dreh, glaube ich, unmittelbar bevorstehend, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Was sind denn da noch deine Pläne? Also was hast denn du für dich, sage ich mal, auch diesbezüglich für eine Vision, wenn du sagst, du hast dieses Crossmediale angefangen und das taugt ja auch. In welche Richtung soll es denn weitergehen?
Also cool ist natürlich, dass ich mir so einen gewissen Style, sage ich jetzt mal, aufgebaut habe. Und das habe ich bisher noch bei niemandem so gesehen, jetzt im deutschen Kinderbuchbereich, sage ich jetzt. Schön wäre es natürlich, wenn da auch irgendwie Verlage mal aufspringen würden und sagen, das testen wir gerne mal aus. Ich habe jetzt einen Schweizer Verlag, der aufgrund auch der Moosburger gefunden hat, doch so etwas möchten wir gerne. Und da hat es mich natürlich gefreut, weil es nicht irgendwie ein Projekt war, das ich eingereicht habe, sondern da kam jemand aufgrund dessen, was man von mir schon wahrnimmt. Ja. Das ist das Schönste irgendwie. Und wenn ich das irgendwie weitermachen kann, und natürlich hat man über einen Verlag noch viel mehr Aufmerksamkeit, wenn sich das irgendwie so etablieren kann, das wäre natürlich so mein nächstes Ziel. Und andererseits habe ich immer so gedacht, ja, du bleibst so im Kinderbuchbereich und machst da und mal schauen, was sich irgendwie verfilmen lässt oder sonst dann auch mal wieder was anderes, das jetzt nicht mit so viel Aufwand noch zusätzlich irgendwie daherkommt, sondern einfach nur ein geschriebenes Buch oder so. nur in Anführungszeichen.
Ja, genau, ja, deswegen. Ich habe es mir vergnügt.
Und da ist jetzt was entstanden, weil ich habe für die Moosburger 2 kamen auch zwei erwachsene Darsteller vor. Und das waren das sind ehemalige Cash Hunters, die damals bei den Cash Hunters noch Kinder waren. Die waren da, glaube ich, so um die 12 Jahre alt, irgendwie so. Und mittlerweile sind sie 20.
Kurzer Zwischeneinwurf, man merkt, es wird alles wiederverwendet hier.
Alles,
was man schon hat, wird genutzt.
Und ich fand das schade, weil damals hatte ich auch nicht die Gelegenheit, die Cash Hunters Geschichte zu Ende zu erzählen. Und ich habe so wie gedacht, wenn ich die Moosburger schon ausgrabe, dann möchte ich wie den ganzen Sack irgendwie zumachen. Und deshalb kamen zwei Cash Hunters jetzt als Erwachsene vor, die in der Geschichte auf einem Schrottplatz leben und so geheimnisvolle Schlüsselmacher sind, so im Steampunk-Style, so wie man es da im Hintergrund sieht. Und das fand ich total cool irgendwie, dass auch in einer Kindergeschichte trotzdem so die Erwachsenen vorkommen und die eben auch so ihre Parallelwelt haben. Das ist auch wieder so ein bisschen wilde Kerle-Schiene, die da so wieder ein bisschen reinkommt. Und weil wir das gemacht haben, kam ich dann plötzlich auf die Idee mit dem Darsteller, der den Key spielt, der die Maske im Auf hat, dass man eigentlich diese Art, Geschichten zu erzählen, auch in den Erwachsenenbereich nehmen kann. Dann nicht für Illustrationen im Buch, aber so mit Trailer und irgendwie alles, was rundherum ist, könnte man eigentlich auch für Erwachsene nehmen. Und da sind wir jetzt an einer Idee dran, die wahrscheinlich dann im Sommer, wenn wir die Moosburger gedreht haben, so das nächste ist, dass wir da vielleicht was für junge Erwachsene machen werden. Mit diesem Darsteller schon mal, der jetzt bei Cash Hunters und auch bei den Moosburgern dabei war. Und mal schauen, wer sonst noch irgendwie dazukommt.
Also du bleibst, das muss man ehrlicherweise sagen, du nutzt das halt auch aus, dass die dann älter werden, deine Zielgruppe, und wieso sie nicht weiter begleiten.
Kann alles wiederverwenden. Ja.
Das Prinzip bleibt das selber. Großartig, also ich meine, also schon allein betriebswirtschaftlich und so vollkommen intelligent. Aber ich finde halt auch, dass das tatsächlich was ist, wieso. Gerade wenn man so, gerade auch am Anfang von Self-Publishing, finde ich, ist das etwas, was man durchaus tun oder ausnutzen sollte, ist einfach da, wo man schon, was man schon hat, einfach für sich weiter nutzen, ja, weil man wächst ja dann auch daran und es ergeben sich neue Dinge und neue Türen tun sich auf, also so wie du viel ausprobiert hast und dann der Verlag auf dich zugekommen ist und dann aus dem vielleicht wieder. Es gehen halt lauter Türen auf und dann kann man für sich schauen, was wäre dann interessant weiter zu verfolgen. Und so hast du natürlich viel mehr Potenziale, sage ich einmal.
Ja, man muss auch schauen, dass ich gerne mit Leuten zusammenarbeite, mit denen ich eben schon zusammengearbeitet habe, weil es klingt jetzt alles so einfach und leicht irgendwie, aber es sind ja keine Schauspieler. Und das ist eine große Challenge, gerade wenn vieles eben über Blicke läuft oder die Art, wie man etwas macht, wenn man ja keinen Text hat. Das ist schwierig. Ich sage jetzt, am einfachsten sind irgendwie Action-Szenen. Die sind nicht so schwierig, sage ich jetzt. Aber das Schwierigste ist, wenn zwischenmenschlich etwas abspielt. Und da kommen wir teilweise auch an Grenzen oder merken, oh, da müssen wir jetzt ein bisschen mehr Zeit einrechnen, weil es einfach auch schwierig ist, das zu spielen. Und wenn die Teenager oder auch Erwachsenen aber schon mal vor der Kamera waren und das schon mal mitgemacht haben, dann wird es auch einfach, oder das Vertrauen kommt mehr, auch das Selbstvertrauen, was kann ich vor der Kamera machen? Ja, und da greife ich natürlich gerne auf Leute zurück, die irgendwie schon mal mitgemacht haben.
Vielleicht auch ein schönes Beispiel dafür. Ich glaube, das spiegelt dich jetzt auch als Person sehr gut wider. Wenn man halt so auch gerade so Jugendliche, also so wie du gesagt hast, das sind ja keine Schauspieler oder so, aber man muss sich den Trailer anschauen, die machen das wirklich großartig. Ja,
ja, sehr. Bin ich auch.
Und ich finde, das ist vielleicht ein schönes Beispiel auch zu sagen, man sieht, was möglich ist, wenn man da auch Vertrauen in diese, also auch in Kinder und Jugendliche einfach auch mal so ein Vorschussvertrauen gibt, was daraus wachsen und entstehen kann. Ja. Mhm. Vielleicht auch diesbezüglich wirklich ein schönes Beispiel.
Ja, und der Vorteil ist auch, sie kannten sich schon untereinander. Also das waren nicht irgendwie vier Fremde, die sich jetzt hier zum ersten Mal treffen, sondern die kannten sich oder kennen sich schon jahrelang untereinander. Und das merkt man einfach auch an den Drehtagen, dass da das Vertrauen schon da ist. Und dass, auch wenn man mal, sage ich jetzt, so ein bisschen eine Liebesszene spielen muss, wo es sehr halt mit dem Blick irgendwie geht, das schafft man dann irgendwie irgendwann. Ja.
Sicher am Anfang komisch, wenn man so lange befreundet ist.
Das ist so.
Ja, sehr cool. Also was ich ja wirklich deswegen auch unbedingt, ist einfach, dieses Universum bei dir ist einfach so groß und so vielfältig. Ja. Und was ich ja auch wahnsinnig gerne sage, ist, dass Self-Publishing ja nicht unbedingt ein Selbstzweck ist, nur ein Buch zu machen, sondern dass man eben sich da auch ein ganzes Universum, sage ich mal, eröffnen kann und viele Möglichkeiten finden kann, je nachdem, was man halt auch so selbst tut und was man gerne macht und welche Wege man auch findet, die sich neu ergeben, die einem Spaß machen und so. Und gleichzeitig eben so aus der Leidenschaft fürs Geschichten erzählen und so weiter. Das ist dann auch wieder so der absolute Kern des Schreibens und Geschichten erzählens, ja. Wenn ich jetzt sozusagen, also ich stelle immer so eine klassische Abschlussfrage, weil das ja natürlich auch ein Podcast für Self-Publishing ist. Jetzt muss ich dich natürlich fragen, was findest du ist einfach das Schönste und Erfüllendste am Self-Publishing per se?
Ich glaube, das ist für mich wirklich die Freiheit, dass ich machen kann, was ich will, dass ich meine Ideen oder dass meine Ideen keine Grenzen gesetzt werden, dass ich selbst schauen kann, was ist möglich, was kann ich auch finanzieren, welche Wege gibt es. Ich glaube, das ist wirklich so der große Vorteil vom Self-Publishing, diese Freiheit zu haben. Ich muss nicht in ein Programm passen, ich muss nicht irgendwie auf den aktuellen Markt passen oder so, sondern ich kann wirklich meine Nische bedienen. Und da habe ich die volle Freiheit irgendwie. Das kann einem auch erschlagen. Aber ich bin auch froh, dass ich, sagen viele, es ist schade, dass ich heute keine Jugendarbeit mehr mache. Und ich sage immer, eigentlich mache ich noch Jugendarbeit. Weil gerade auch diese Drehtage oder Lesungen oder einfach auch diese Geschichten, das ist genauso Jugendarbeit, finde ich, wie ich damals gemacht habe. Einfach jetzt nicht irgendwie für eine Institution, sondern in Form von Geschichten erzählen und Geschichten eben auch erlebbar machen für die Leute, die mitmachen, aber auch die das dann konsumieren. Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen in dem, was ich gelernt habe im Journalismus. Das war natürlich auch eine multimediale Ausbildung, deshalb bin ich mir auch gewohnt, irgendwie crossmedial oder multimedial zu denken. Es muss einem natürlich ein bisschen gegeben sein, aber generell einfach diese Freiheit zu haben. Ich glaube, das kann jeder irgendwie auf seine Art ausnutzen.
Weil du jetzt muss ich nochmal eine schnelle Nachfrage. Auch noch was. Weil du jetzt auch immer erwähnt hast, also deine Ausbildung und so. Glaubst du, es gibt irgendwelche Eigenschaften, die man als Self-Publisher mitbringen sollte? Oder wo du sagst, wenn man Self-Publishing, ich sage immer Abenteuer Self-Publishing angeht, womit man rechnen muss auch und was man auch, also was würdest du da sagen?
Ich glaube, es kommt immer auf die Motivation darauf an, warum man Self-Publishing machen möchte. Wenn es ist, um einfach mal ein Buch rauszubringen, um das mal in den Händen zu halten, glaube ich, muss man nichts irgendwie Spezielles noch mitbringen. Wenn man das aber vermarkten möchte und wie gesagt irgendwie so ein eigenes Universum bauen möchte, dann ist es natürlich von Vorteil, wenn man auch die Kanäle, die einem zur Verfügung stehen, nutzen kann. Das heißt vor allem eben auch Social Media kann man sehr viel machen, aber auch generell, ich merke, dass bei vielen, dass sie dann Hemmungen haben, sich in die Öffentlichkeit zu trauen mit dem Werk. Und da bin ich mir, glaube ich, das hat wirklich schon ein bisschen von der Ausbildung her oder meiner Radiozeit, Journalismuszeit gewohnt, dass ich das eben auch nach außen tragen kann über die Kanäle, die ich zur Verfügung habe. Also es braucht ein bisschen Mut und vielleicht bringt es aber auch, also ich merke, in der Journalismusausbildung hatte ich zum Beispiel einen Kurs, wie man mit Handys Videos machen kann, die man auch zum Beispiel in den Nachrichten bringen könnte und so weiter. Und solche Kurse gibt es ja auch irgendwie im Internet oder so. Wenn man sich solche Tools natürlich irgendwie aneignen kann, glaube ich, ist das schon von Vorteil, wenn man sich da mit diesen Sachen vertraut macht.
Ja, vielen, vielen Dank dir, Marco. Ganz viel mitgeschrieben. Sozusagen, was einfach super spannend ist und ich natürlich in meinen nächsten Kurs auch wieder einfließen kann. Auch ich verwende meine verwerte meine bisherigen Teilnehmer immer gern mit auch mit Beispielen und so. Und was rauskommt und wie unterschiedlich auch diese Persönlichkeiten sind. Weil das seid ihr ja wirklich, auch die Motivation und so, und das ist das, was ich persönlich wieder so schön und bereichernd finde. Noch eine Abschlussfrage. Total spontan, Achtung, ich muss ehrlich zugeben, da Marco war nicht drauf vorbereitet. Marco, falls irgendwer sich das anhört und sich denkt, boah, ich hätte urgern einen Trailer und ich würde mich urgern inspirieren lassen, würdest du das auch irgendwen beraten in der Hinsicht oder so? Würdest du das machen?
Super. Habe ich jetzt noch nie so die Frage gestellt bekommen, aber natürlich, ja, klar. Also ich finde es ja auch cool zu sehen, was andere immer machen, und ich bin ein Fan davon, wenn man Wissen teilen kann oder auch Erfahrungen teilen kann, weil das bringt auch andere weiter und man ist ja immer selbst in der Situation, wo man sich etwas wünscht. Eben jetzt, wie ich den Self-Publishing-Kurs irgendwie und mich der weitergebracht hat. Und natürlich, wenn jetzt jemand irgendwie überlegt, oh, das hätte ich auch gerne oder da möchte ich mehr darüber wissen, dann gerne nachfragen. Also sicher, kein Problem.
Dann sage ich einfach mal, mutig sein, ja. Genau. Und einfach beim Marco anfragen und dann, wenn er Zeit hat, wer weiß, was dabei rauskommt, ja. Und er wird euch dann eh sagen, klappt oder nicht. Aber vielleicht kann man die Gelegenheit einfach nutzen. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, Marco.
Danke auch.
Wir haben es geschafft. Total. Und dir natürlich alles, alles Gute für die ganzen Projekte, die jetzt gerade in der Pipeline sind und wo ich ja weiß, dass da gerade ganz fleißig vorbereitet und dran gearbeitet wird.
Vielen Dank, ja.